Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe St. Martini-Gemeinde, in Zeiten wie diesen ist es ausgesprochen wichtig, sich des Kerngeschäfts unseres dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu erinnern und in den Fokus zu nehmen. Was liegt am Herzen Gottes ganz oben auf? Am Anfang wurde es erwähnt, das Thema dieses Gottesdienstes lautet: Gott sucht das Verlorene. Jesus hat die Prinzipien des Reiches Gottes den Mitmenschen immer wieder durch Bildergeschichten deutlich gemacht. Und Jesus machte eins immer wieder klar: Mein Vater im Himmel, er denkt und er fühlt und er handelt oftmals ganz anders, als ihr Menschen das so tut. Als ihr euch das vorstellt. Mein Vater am Himmel ist ganz anders, als ihr denkt. Ganz anders sein Handeln, als das, was ihr euch so vorstellt. Er denkt und fühlt in einer anderen Dimension. Und daher schickt er mich, um euch zu zeigen, wie mein Vater ist, wer mein Vater ist, was er denkt, was er fühlt, wie er handelt, was er über euch ausspricht. Und deswegen folgen diese Sätze, die wir immer wieder in der Bibel lesen, dass Jesus sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder er sagt so einen Satz wie: Ich und der Vater sind eins. Gott wünscht sich, dass wir verstehen, was er auf dem Herzen hat. Was hat Gott auf dem Herzen? Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Es sind Menschen. Es sind besonders Menschen, die er verloren hat, die sich von ihm abgewandt haben. Und wem etwas Wertvolles verloren gegangen ist, der weiß das, der sucht. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, ich glaube, die meisten von uns haben Dinge im Leben verloren, Gegenstände verloren, wertvolle Gegenstände verloren. Und dann fängt man an und sucht. Und je wertvoller der Gegenstand, den man verloren hat, umso schmerzvoller der Verlust. Wir haben eben schon in der Lesung gehört, in der neutestamentlichen Lesung, diese Starterverse aus Lukas 15. Ein ganzes Kapitel über Verlorenes. Ein ganzes Kapitel über Gegenstände, über Lebewesen, Tiere und über Menschen, die verloren gegangen sind. Nur diese Geschichte mit den Schafen, ich weiß nicht, das ist vielleicht etwas, was so ein bisschen nicht so in unserem Spektrum ist. Wenn man Schafe sieht, das ist passiert meistens so, wenn man mit dem Auto an der Autobahn entlangfährt und auf einmal sieht man ein paar Schafe. Aber damals waren Schafe unheimlich wertvoll und Jesus benutzt dieses Bild und sagt, da hatte jemand 100 und als er abends zählte, waren es nur noch 99. Was tut er? Er rennt los. Er rennt los, er sucht das eine verlorene Schaf. Und er findet es und bringt es nach Hause und er sagt: Kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder gefunden. Und dann heißt es: genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt, nach Hause kommt, zum Vater zurückkehrt. Dann kommt die Geschichte mit der Münze. Nun, ich habe von einem Freund gehört, der hatte einmal einen wertvollen Schmuckstück verloren, und zwar sein Ehering. Das kommt nicht gut. Und er suchte und er fand ihn nicht. Und ähnlich hier. Jemand hat eine wertvolle Münze verloren. Mein Freund fand den Ehering wieder, Jahre später. Wisst ihr, wo er war? Er war hinter einem Schrank gekullert und beim Renovieren zog er den Schrank von der Wand und da war der Ehering. Und er war so begeistert, dass er das gleich auf Facebook gepostet hat. Und sagt, ja, ich habe meinen Ehering wiedergefunden. Er war nach hinten weggerutscht. Und hier auch. Jesus erzählt diese Geschichte und die Frau freut sich riesig, sagt, holt den Nachbarn zusammen und sagt, stellt euch vor, mein Geld ist wieder da. Meine Münze ist wieder da. Mein Schmuck ist wieder da. Und dann heißt es genauso wieder, genauso freuen sich die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Und dann kommt die dritte Geschichte hier in diesem Kapitel. Und da geht es um einen Menschen. Und es wird ein Mensch gefunden. Und da heißt es dann, Lukas 15, Vers 32, der Vater sagt diesen Satz, darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Dein Bruder war für uns tot. Jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Ein ganzes Kapitel in der Bibel über das Verlieren und Wiederfinden. Jesus sucht das Verlorene. Er ist gekommen, um was? Jesus ist gekommen, um zu suchen. Und er will Verlorenes wiederfinden. Wenn man etwas verliert, tut das unheimlich weh. Ich habe das eben schon beschrieben. Und dann fängt man an zu suchen. Und Gott wünscht sich, dass Menschen zu ihm zurückkommen. Man könnte ja sagen, Gott, wo ist deine Fernbedienung, dass du uns zurücksteuerst? Das macht er nicht. Er baut uns Brücken. Er schickt uns seinen Sohn, er schenkt uns sein Wort, die Bibel. Und er spricht zu uns. Und er ruft uns. Und er wartet auf uns. Weißt du, suchen kostet Kraft. Suchen ist nicht angenehm. Suchen ist etwas, wo wir merken, es strengt an. Es ist schöner, beieinander zu sitzen und beieinander zu bleiben und sich nicht auf den Weg machen zu müssen. Aber Gott sucht. Für Gott gibt es keinen Menschen, der ihm nicht wichtig wäre. Nun, es gibt Milliarden von Menschen auf unserem Planeten. Und Gott sehnt sich nach echten Beziehungen zu Menschen. Nun, unser Herz ist klein. Ich weiß nicht, wie groß oder welche Kapazität dein Herz hat. Wie viele Menschen liebst du wirklich? Das sind die Menschen, die dir nahestehen. Das sind die Menschen, die in deiner Umgebung vielleicht mit dir leben. Das sind Menschen aus deiner Familie, manchmal auch nicht. Unsere Kapazität ist nicht sehr groß. Aber Gottes Kapazität ist sehr groß. Und wir müssen uns immer wieder auch etwas in diesen Fokus hineinbegeben. Wir begegnen Menschen. In unserer Stadt. Wir müssen lernen, Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Nun, wir teilen schnell Menschen in gut und böse oder in angenehm und unangenehm oder sympathisch und unsympathisch. Und solange es in unser System passt, in dem Moment ist alles wunderbar, aber wehe, wenn nicht. Haben wir uns mal gefragt, wie Gott uns Menschen sieht? Als der Astronaut Albrecht Gerst in der ISS um unseren Planeten kreiste in über 400 Kilometer Höhe, hat er wunderbare Bilder gemacht. Und er machte ein Bild, und zwar genau über dem Nahostkonflikt. Aus der Distanz sieht es sehr schön aus. Es sind bunte Lichter zu sehen. Aber diese Lichter waren die Raketenabschüsse zwischen dem Gazastreifen und dem Land Israel. Und er sagte, es ist verstörend zu sehen, wie wir Menschen mit Menschen umgehen. Wie wir Menschen mit unserem Planeten umgehen. Als wenn wir davon noch ein paar mehr im Schrank hätten. Gottes Perspektive. Gott sieht hinein in unser Leben. Gott sieht mich. Und in dieser Geschichte, wo dieser Mensch verloren geht, wo dieser Sohn verloren geht, sieht er durch den Dreck hindurch, durch den Unrat hindurch. Es geht ihm nicht um das, was ich kann oder um das, was ich nicht kann. Es geht ihm auch nicht um das, was ich besitze. Es geht auch nicht darum, um das, was mich liebenswert macht oder wertvoll macht. Ihn interessiert nicht, was andere über mich sagen. Er sieht nur mich. Er will mich. Er sucht mich. Und das tut er, weil er Menschen liebt. Gott hat eine Schwäche. Das sind Menschen. Er liebt Menschen. Die Liebe Gottes ist für Milliarden von Menschen. Und er sucht. Ich habe einmal meinen Sohn verloren. Im Roland-Center. Im großen Einkaufsladen dort. Plötzlich war er weg. Nun, ich bin nicht nach Hause gegangen, habe meiner Frau gesagt, du, wir haben ja noch zwei, also macht nichts. Hätte ich ja sagen können. Sondern ich habe gesucht. Wisst ihr, wie lange man sucht? Wie lange habe ich gesucht? Bis ich ihn gefunden habe, natürlich. Er war im Schuhladen und da war eine Rutsche und da ging es immer runter und wieder rauf, runter und wieder rauf. Ich habe geschwitzt. Bisher keiner ist Gott egal. Wir können Gottes Kapazität, Herzenskapazität nicht fassen. Aber er sandte seinen Sohn Jesus. Und daran sehen wir, wie groß sein Herzschlag für uns Menschen ist. Niemand ist Gott egal. Und dieses Bild in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, da liegt der Fokus, liegt nicht beim Sohn. Auch nicht bei den Schweinen. Auch nicht bei dem, was der Sohn getan hat. Sondern der Fokus der Geschichte liegt beim Vater. Da heißt es, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und dann ein wunderbarer Satz, und sie begannen zu feiern. Es ist Gottes Reaktion. Jesus malt uns vor, was im Herzen Gottes vor sich geht. Seine Reaktion, seine Augen, Gottes Augen, die mich sehen. Gottes offenen Arme, die darauf warten, mich zu umschließen. Seine Hände, die mich berühren. Seine Lippen, die mich küssen. Gott küsst Menschen. Das ist Gott. Gott liebt Menschen. Wisst ihr, den Zuhörern bei dieser Geschichte, den stockt der Atem. Die sagen, das ist doch nicht fair. Wo bleibt denn hier die Gerechtigkeit? Der Sohn hat den Namen des Vaters in den Dreck gezogen. Man kann doch das Verhalten des Sohnes nicht gutheißen. Er hat seinen Namen mit Füßen getreten. Wo bleiben denn hier die Konsequenzen? Wisst ihr, so sind wir Menschen. So sind wir Menschen. Genauso sind wir Menschen. Und Jesus erzählt diese Geschichte Menschen, die ihn verachten, weil er mit schwachen Menschen unterwegs ist. Weil er bei schwachen Menschen sitzt. Die Sünder und Zöllner, das war damals ein Begriff, unterste Schublade. Weil er mit denen abhängt, weil er mit denen ist. Und sie verachten Jesus. Und dann erzählt Jesus diese drei Geschichten. Es waren damals die Frommen. Es waren die Bibelkenner, die Jesus verachteten. Und mit dieser Story will Jesus etwas sagen. Er sagt, liebe Menschen, du kannst jetzt hier deinen Namen einsetzen. Er würde sagen, lieber Johannes, liebe XY. Ich will dir sagen, wie Gott ist. Gott hat Erbarmen mit euch. Gott ist gnädig. Und je berühmter diese Geschichte ist, umso mehr Menschen verstehen, lernen, wie Gottes Herzschlag ist. Und sie wissen, wo Erbarmen und Annahme, wo Heilung und Vergebung, wo Liebe und Geborgenheit zu finden ist. Wisst ihr, und das ist Gnade. Das ist umsonst. Wir denken, was kostet das denn? Was muss ich denn tun, wenn ich sowas geschenkt bekomme? Das ist der Weihnachtsstress. Kennst du den Weihnachtsstress? Wenn du hier in den Gottesdienst kommst und jemand sagt, und guck mal, das ist für dich zu Weihnachten. Und du denkst, ach du Schande, ich habe gar kein Geschenk mit. Wir nehmen ungern was geschenkt. Und du machst ja schon eine Strichliste für den nächsten Weihnachtsgottesdienst. Ne? Dann hast du gleich 10 Geschenke in Reserve. Gnade ist umsonst. Wisst ihr, und wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, so als Christen, dann gewöhnen wir uns daran. Dann ist das nichts Besonderes mehr für uns. Und das ist gefährlich, weil wir denken, es ist Payback-Time. Weil wir denken, ja, so ein bisschen muss man ja auch. Aber es ist umsonst. Gottes Barmherzigkeit ist umsonst. Umsonst heißt, man braucht nichts bezahlen, man braucht nichts tun, man braucht nichts geben. Wisst ihr, das ist ein Gefühl, das denken wir, kann ich nicht ein bisschen? Du kannst es nicht bezahlen. Du kannst es auch nicht erarbeiten. Das würden wir auch gerne tun. Muss ich mich denn nicht ein bisschen anstrengen? Nein. Es ist umsonst. Ich war unterwegs gewesen im letzten Jahr auf Bali. Und diese Insel ist über 90% hinduistisch. Und überall finden kleine Opfer statt. Jeden Morgen vor den Geschäften, an den Bushaltestellen, vor den Hotels, in den Hotels. Da kommen professionelle Opferer und stellen kleine Schalen auf. Bananenschalen, gefüllt mit Teebeuteln, mit Keksen, mit Bonbons, mit Zigaretten, mit Kaugummi. Jeden Morgen ein Opfer. Wir fuhren mit dem Taxi und ich fragte den Taxifahrer, hast du auch schon geopfert? Ja, natürlich. Ich habe dafür geopfert, dass meine Tochter gesund zur Schule kommt und wieder zurück. Ich habe dafür geopfert, dass ich keinen Unfall baue. Leider war sein Englisch nicht sehr gut. Aber dieses Gespräch ging mir nach und ich hatte gefragt, Johannes, wenn er jetzt gefragt hätte, was hast du denn heute Morgen geopfert? Hast du auch geopfert? Was musst du denn opfern? Was hätte ich gesagt? Ein Wort. nichts. Ich muss nichts opfern. Jemand hat sich für mich geopfert. Jemand hat sich für mich geopfert. Gott selbst hat sich für mich geopfert. Jesus kam, um sich zu opfern, um Verlorenes zu suchen und es nach Hause zu holen und einen Preis dafür zu bezahlen. Und er ging in den Dreck. Und wisst ihr, das ist einer der schlimmsten Momente, wenn die Geschirrspülmaschine kaputt geht und aus der Wand rausgezogen wird, aus der Einbauküche. Wie sieht es dahinter aus? Nicht gut. Dreckig. Dreckig. Und eigentlich wird man das schnell in Ordnung bringen. Aber Gott geht in den Dreck. Gott sucht das Verlorene. Wo? Nicht da, wo alles hochpoliert ist. Nicht da, wo der Überblick herrscht. Gott geht in das Chaos hinein. Er geht zu den Menschen. Und er wünscht sich, dass seine Kinder, wenn sie Gnade erfahren haben, wenn sie dieses große Geschenk von Vergebung und Barmherzigkeit und Heilung und Gottes Kindschaft angenommen haben, dass sie mitsuchen, dass sie mit in den Dreck hineingehen. Der Schlüsselsatz in dieser Geschichte, der Schlüsselsatz ist der, dass der Sohn dem Vater sagt: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Weißt du, diese Erkenntnis, die trifft irgendwann jeden Menschen. Und dann ist die Frage, wohin mit meiner Schuld? Wohin mit meiner Schuld? Kann ich nochmal neu anfangen? Besteht da die Möglichkeit, eine kleine Chance? Was muss ich tun? Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Weißt du, so ein Satz, da musst du deinen Stolz schlucken. Und wir sind stolz. Wir wollen alleine. Das lernen schon die kleinen Kinder. Alleine. Und den Demütigen gibt er Gnade, sagt er. Gott wünscht sich Töchter und Söhne. Gott wünscht, dass seine Familie wächst. Und deswegen ist es eine Botschaft, die nicht nur in diesen Wänden hier bleiben muss, die nicht in diesen Wänden bleiben darf, sondern das ist eine Botschaft, mit der sind wir unterwegs. Die Liebe Gottes hat Sehnsucht zu Menschen, wünscht sich, dass Menschen nach Hause kommen. Und das ist der Punkt, das ist die Frage, die uns bewegen kann. Es geht nicht um tu dies nicht und tu das nicht, sondern die Frage für uns Christen lautet: Wer ist dein Vater? Er ist dein Vater. Und es geht um eine herzliche Beziehung. Und wenn Kinder einen Vater haben, der sie liebt, dann merkt man, man ist angekommen. Und da spielt das Alter keine Rolle. Und deswegen stellt uns Jesus diese Geschichte so vor. Und in Tagen wie diesen ist es wichtig, dass wir auf eines schauen. Auf Jesus. Auf Jesus. Und mit dieser Geschichte stellt uns Jesus seinen Vater vor. Und er wünscht sich, dass Menschen nach Hause kommen. Und er wünscht sich, dass Menschen helfen, dass Menschen nach Hause kommen. Dass Gottes Kinder helfen, dass Menschen nach Hause kommen. Und deswegen lade ich ein, euch hier besonders in der Martini-Gemeinde, an dieser Rettungs- und Suchaktion Gottes dabei zu sein, mitzumachen. Menschen, die Gott lieben. Unsere Kapazität zu lieben ist nicht sehr groß, aber wir dürfen Gott bitten, seine Liebe in unsere Herzen zu gießen und uns danach auszustrecken, dass wir anfangen, unsere Umgebung mit Gottes Augen zu sehen. Und dafür möchte man bekannt werden, für die Liebe Gottes, die durch Menschen in Worten und in Taten Menschen dieser Stadt begegnen. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass das geschieht. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der uns so persönlich nahe kommt. Wir danken dir, dass du uns mit diesen Geschichten klar machst. Dass du nicht gekommen bist, uns zu verurteilen, sondern uns aufzuhelfen und wieder Menschenwürde zu erlangen. Wir danken dir für die Liebe, die du bewiesen hast. Wir danken dir für die Gnade. Wir danken dir für deinen Tod am Kreuz. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, diese Liebesbotschaft weiterzugeben in Worten und in Taten. Amen.